Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen. Es ist für mich unglaublich motivierend, wenn ich sehe, in welche Weltregionen, in welche auch entlegenen Zonen, bitte verzeihen Sie diese schweizzentrische oder eurozentrische Sicht, wir da bereits vordringen. Vor allem aber seien Sie herzlichst begrüßt, unsere Kollegen, Zuschauer, Fans, Skeptiker und Kritiker, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie da sind, melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 5. November 2024. Es tagt bereits hier in den alpenländisch anmutenden Gefilden von Sotschi oberhalb der russischen Riviera auf rund 1400 Metern. Gestern hat es angefangen zu schneien, die ganze Nacht. Wenn man rausschaut, sieht das weihnachtlich aus. Ein wunderbares, auch ferienhaft anmutendes Gelände. Und es geht dann gleich weiter mit der Waldai-Konferenz, wo ich teilnehmen darf. Sehr interessant, wie hier führende russische Gelehrte, Diplomaten, aber auch Gäste, Akademiker aus der ganzen Welt. Ich habe mit einigen gesprochen und auch schon einige Interviews gemacht. Ganz interessant, wie sie auf die Welt blicken und insbesondere auf die endlich stattfindenden US-Wahlen. Zwei Interviews dürfen Sie heute und vielleicht auch morgen, je nachdem, wenn es meine Kollegen aufschalten, zur Kenntnis nehmen. Das eine mit dem chinesischen Professor Xian Langjin, der in Genf tätig war, eine sehr interessante Stimme, auch publizistisch bekannt, in der Financial Times, im Spiegel geschrieben, auch in der Weltwoche schon in Interviews hervorgetreten. Wir haben über China gesprochen, ob man sich fürchten müsse vor dem Drachen im Osten und wie er da die internationalen Beziehungen betrachtet, insbesondere natürlich auch die Entwicklung in den USA. Man kommt ja nicht darum herum, sich damit auseinanderzusetzen. Hat auch etwas Beelendendes, dass wir da aus Europa dermaßen hypnotisiert fast schon auf die USA starren. Aber das ist eine Tatsache, die politische Irrelevanz, in die sich vor allem die EU hinein manövriert hat. Es fehlt an strategischer Autonomie. Das ist der Begriff, den ich gelernt habe von Viktor Orban in Wien beim Gipfeltreffen mit Gerhard Schröder. Und Viktor Orban, der ungarische Premier, hat völlig zu Recht gesagt, Gerhard Schröder war noch einer der letzten Politiker in Deutschland, der zusammen mit Frankreich und übrigens damals auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beim Thema Irakkrieg die strategische Autonomie Europas gewahrt hat. Und versetzen Sie sich noch einmal in diese damalige Zeit. Da sind ja Tausende auf die Straßen gegangen gegen die USA, haben also Schröder, Chirac und Putin zugejubelt, weil sie eben nicht einfach nur nach der Pfeife tanzen der Amerikaner, aber heute haben sie ein ganz anderes Bild, das vielleicht nicht in der Absicht, aber in der Konsequenz natürlich auf eine fast schon nibelungentreue Nasenring-Loyalität, eine Art Unterwürfigkeit, eine politische Fußfälligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika anzeigt. Das sind für mich zumindest gespenstische Bilder, wobei hier an Waldai doch ein ziemlich konformistischer oder auch uniformer Ton angeschlagen wird, was die USA angeht. Und zu Recht hat da ein vietnamesischer Teilnehmer dagegen gehalten und gesagt, Entschuldigung, Freunde, wenn ihr da schon die multipolare Weltordnung besingt, dann dürfte nicht eine Rhetorik des Kalten Kriegs da den Kriegstreibern, den Kaltkriegstreibern und auch den Heißkriegstreibern im Westen entgegenschmettern. Dann seid ihr nämlich nicht besser, sondern bildet euch auch ein, da ein höheres moralisches Ideal zu verkörpern. Da völlig recht. Wenn man natürlich multipolar spricht, dann reicht es nicht zu sagen, die Amerikaner und die Westler sind wahnsinnig. Genauso wenig, wie es aus westlicher Sicht reicht zu sagen, ja, Putin, der ist verrückt geworden, Corona-Koller, dieser Spinner da, dieser Diktator. Das ist eben Ausdruck eines falschen Denkens. Wer zurück will zu Kooperation, zu friedlicher Koexistenz, der muss eben auch die Rhetorik der Wirklichkeit anpassen. Und weder sind die Amerikaner noch die Europäer hier kollektiv verrückt geworden, dem Wahnsinn verfallen. Auch ich muss manchmal aufpassen, dass man beim Anblick unserer Politik, da könnte man ja auf solche Gedanken kommen, nicht in diese ja endzeitlich apokalyptische, endgültige Apodiktik verfällt. Das darf nicht das Ziel sein, umgekehrt aber auch nicht gegenüber Russland. Sehr gut die Mahnung da des vietnamesischen Strategieberaters und Hochschullehrers. Was sind die großen Themen? Fake News über Aussagen von Donald Trump zu Liz Cheney. Das ist schon interessant, wie hier die Medien manipulieren und Unsinn erzählen. Es geht um diese Titeleien, diese Unterstellungen, die behaupten, Trump habe zur Erschießung von Liz Cheney aufgefordert in einem Interview mit dem amerikanischen Podcaster Tucker Carlson. Das ist hinten und vorne falsch. Das sind typische Fake News. Fake News ist ja nicht etwas, was man erfindet, sozusagen gänzlich sich da aus den Fingern saugt, sondern man nimmt etwas, was stattgefunden hat und verdreht es so, dass es einen komplett sinnentstellenden Botschaftsgehalt bekommt. Und das ist hier genau passiert. Donald Trump hat keineswegs alles andere dazu aufgerufen, Liz Cheney vor ein Erschießungskommando zu stellen, wie, glaube ich, die New York Times geschrieben hat. Ich kann nun die Zitate hier noch zu Ordnen. Nein, er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Liz Cheney sei eine Kriegstreiberin. Und all diese Politiker, die da feige aus ihren Büros, so hat er es nicht formuliert, das ist jetzt sozusagen ausgeschmückt, die feige in ihren Büros den Kriegspredigen, die sollen doch einmal selber an die Front und dort einmal in neun auf sie gerichtete Gewehrläufe blicken, damit sie sich vorstellen können, was das bedeutet, was für Zumutungen sie da den amerikanischen GIs einfach bescheren da aus ihrer gesicherten, fremdfinanzierten Existenz. Und das finde ich ein sehr eindringliches Bild, das ganz klar mit einer friedlichen Absicht geäußert wird, in einer fast handgreiflichen, wehtuenden Drastik, aber eben einer augenöffnenden Drastik. Und wie das jetzt in den Medien verzerrt, verdreht durch den Fleischwolf gekurbelt wird, das ist schon etwas für starke Nerven und entlarvt einfach diese Fake-News-Industrie, die sich Journalismus nennt heute, eine ganz himmeltraurige Angelegenheit. Es gibt ja bereits schon Aussagen, dass da die Kamala Harris und andere dazu aufrufen, das Ganze juristisch prüfen zu lassen. Also hier findet eine regelrechte Hexenjagd statt. Man soll ja die Aussagen von Trump auf die Goldwaage legen und man darf auch das eine oder andere juristisch überprüfen, aber das hier gehört definitiv nicht dazu. In Glendale, Arizona, hat er ganz etwas anderes gesagt. Trump befürwortet gewalttätige Rhetorik. Es wirft das ihm vor, die Washington Post, Trump schlägt vor, dass Liz Cheney aufgrund ihrer außenpolitischen Haltung vor ein Erschießungskommando gestellt werden sollte. Das ist die Schlagzeile von Reuters. Trump sagt, Kriegstreiber Liz Cheney sollte beschossen werden als Eskalation der gewalttätigen Rhetorik gegen seine Gegner. Das ist die Schlagzeile von CNN. Also das sind wirkliche Fake News. Präsidentschaftswahlen in Moldau. Maia Sandu gewinnt, die europafreundliche Präsidentin. Moldau ist ein Land mit der höchsten Dichte von westlich finanzierten NGOs. Das wäre mal ein sehr interessanter Artikel, die spielen da eine ganz große Rolle, aber durchgesetzt hat sich mit 55% der Stimmen jene Kandidatin, jene Amtsinhaberin, die Moldau in die Europäische Union führen, wird ihr Gegenkandidat Alexander Stoyanoglo. Er hielt 44%, fast 45%. Er gilt als russlandfreundlich, wobei ich diese Adjektive heute nicht mehr vorbehaltlos hier einfach verwenden kann, nur in Anführungszeichen. Ich repetiere da die Rhetorik der Zeitungen, die ich lese, aber russlandfreundlich, das sind eben Etiketten, die meistens nicht stimmen. Schauen Sie nur auf Georgien, das ist keine russlandfreundliche Regierung, das ist einfach eine Regierung, die nicht mitmachen möchte und nicht hineingezogen werden will in diese außenpolitischen Abenteuer der Europäischen Union. Glückwünsche erhielt die Siegerin vom EU-Personal, von Frau von der Leyen und anderen, die von einem Triumph der Demokratie gesprochen haben. Da muss ich sagen, das kommt mir gleich zum Halse wieder raus. zum ein Triumph der Demokratie, als ob es kein Triumph der Demokratie gewesen wäre, wenn der andere Kandidat gewonnen hat. Das ist eben dieses autoritäre, komplett undemokratische Demokratieverständnis, das in der Europäischen Union bereits gang und gäbe ist. Wenn unsere Leute gewinnen, dann ist es Demokratie. Wenn einer mit einer anderen Meinung gewinnt, ist es keine Demokratie mehr. Ich würde sagen, wir leben in der Europäischen Union nicht mehr in einer Demokratie, sondern in einer liberalen Autokratie. Der Begriff stammt übrigens vom französischen Historiker Emmanuel Todt. Ich finde ihn sehr charakteristisch, ich finde ihn auch sehr treffend. Während Russland, wenn ich dieses System hier beschreibe, als eine autoritäre Demokratie beschrieben werden könnte. Ein autoritäres System selbstverständlich, aber ein demokratisches System, denn die demokratische Legitimität des Präsidenten Putin ist entschieden höher als die demokratische Legitimität jener nicht gewählten Funktionäre in der Europäischen Union oder manchmal Regierungen, wenn sie da etwa nach Deutschland blicken. In Moldau wird es jetzt natürlich weitergehen. Da wird das Gezerre um das Land natürlich stattfinden. Die NATO wird sicherlich da auch bald ihre Fühler ausstrecken. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, ähnlich wie die Ukraine ist Moldau ein gespaltenes Land. Das Bündnis Sahra Wagenknecht legt in Deutschland auch ohne Landesverband markant zu. Was ist der Kontext? Was ist sozusagen die allgemeine Nachrichtenlage? Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren Vorsprung, das muss ich ganz genau schauen, vor den anderen Parteien einer Umfrage zufolge ausgebaut, laut einer am Sonntag veröffentlichten Befragung des Instituts Infratest DIMAP NDR käme die Partei auf 28%, wie bereits jetzt ein neuer Landtag gewählt werden würde. Das ist die AfD, dahinter folgt die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit 22%, die CDU landet mit 19% lediglich auf dem dritten Rang. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, das in Mecklenburg-Vorpommern, wie übrigens auch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bayern, noch gar keinen Landesverband gegründet, hat erreicht 14%. Die Linke, die seit der Landtagswahl von 2021 mit der SPD in einer rot-roten Koalition regiert, müsste mit 5% um den Wiedereinzug ins Schweriner Landtagsparlament bangen. Die Grünen würden mit 4% an der 5%-Hürde scheitern. Sonstige Parteien bringen es auf insgesamt 8%. Werte für die FDP wurden in der Umfrage gar nicht erst separat ermittelt. Die Situation in Mecklenburg-Vorpommern zeigt, dass die Ampelkoalition weiterhin an Rückhalt und Stabilität verliert, weil eine hypothetische Partei, die es als Landesverband noch nicht einmal gibt, so weit nach vorne kommt, mehr zulegt als die bestehenden Regierungsparteien, die verlieren, ist das ein deutliches Signal, dass die Ampel durch ist und keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hat. Kanzler Scholz konnte zwar seinem Finanzminister Lindner noch einmal in der Regierung halten, aber am Mittwoch findet bereits der nächste Showdown statt. Viele deutsche Zeitungen sind der Auffassung, dass die Ampel an jenem Tag auseinanderbrechen könnte. Ja, die Ampel, das Sinnbild der politischen Orientierungslosigkeit und Verwirrtheit. Wunderbar, denn eine Ampel, in der eben Rot, Grün und Gelb gleichzeitig durcheinander blinken, die produziert ein Verkehrschaos. Das liegt schon in der Natur der Sache, meine Damen und Herren. Manche merken es halt erst jetzt und wir werden sehen, was passiert. Immer getreu dem Motto von Christian Lindner, es ist besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren. Es scheint allmählich bei ihm selber auch angekommen zu sein, dass er diesen Satz einmal gesagt hat. Putins Familienpolitik, das ist auch noch interessant, ist mir aufgefallen, kommt natürlich vielleicht in unseren Medien weniger zur Sprache oder wenn dann nur in abfälliger Art und Weise. Der russische Staat plant ein Gesetz gegen sogenannte Propaganda der Kinderlosigkeit. Dieses Gesetz soll verbieten, dass Frauen öffentlich positiv über ein Leben ohne Kinder sprechen. Ziel ist es, Frauen in Russland stärker zur Familiengründung zu motivieren und die sinkenden Geburtenzahlen anzuheben. Parallel dazu erschweren einige Regionen den Zugang zu Abtreibungen, während andere finanzielle Anreize für junge Mütter bieten. Das Vorhaben ist Teil einer staatlichen Strategie, einer Kampagne zur Förderung traditioneller Familienwerte. Zudem werden Maßnahmen zur Stiftung klassischer Geschlechterrollen in Schulen eingeführt, etwa durch das neue Schulfach Familienkunde. Befürworter des Gesetzes argumentieren, dass es die traditionellen Werte und die Familienstruktur in Russland stärken soll. Sie sehen die Förderung von Familien und die Bekämpfung der sogenannten Child-Free-Ideologie als notwendig an, um dem demografischen Rückgang entgegenzuwirken und Russlands gesellschaftliche Stabilität zu sichern. Politiker wie Valentina Matwienko, die Vorsitzende des Föderationsrats, bezeichnet die Child-Free-Ideologie als Entartung des Feminismus, die aus dem Westen stamme, und als Bedrohung für traditionelle Werte und Rollenbilder wahrgenommen wird. Ja, eine staatlich gelenkte Familienpolitik ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Man kann das zu Recht kritisieren. In der Schweiz wäre ja das vermutlich auch chancenlos. Die Wirkung ist ohnehin zwiespältig zu sehen. Hat das wirklich jemals funktioniert? Woher kommt eigentlich diese Kinderlosigkeit? Was ist da die tiefere Ursache? Also vielleicht ist da in Russland auch der Wunsch Vater des Gedankens, oder man möchte wenigstens nach außen hin sozusagen ja die Benutzeroberfläche so gestalten, dass da die Familien, die ja in der russischen Geschichte eine ganz große Bedeutung haben, dass die da angepriesen werden. Aber wenn eben solche gesellschaftlichen Entwicklungen stattfinden, dann sind dahinter eben Faktoren zu sehen, die eben nicht mit so einfachen Propagandamethoden und Gesetzen sich korrigieren lassen. Es lässt sich allerdings nicht leugnen, dass die russische Regierung sich meines Erachtens zu Recht Gedanken macht über den Fortbestand der Bevölkerung und ihrer kulturellen Identität, etwas, was im Westen ja zunehmend aus dem Blick gerät. Während man hier oft seine eigenen Werte in Frage stellt und sich fast schon für die eigene Identität schämt, gegen außen allerdings dann diese abstrusen Woke-Werte fast schon militant einfordert, wird Russland zum Bollwerk traditioneller Werte. Es wird geradezu absurd, dass familienunterstützende Maßnahmen in Russland teilweise als frauenfeindlich bei uns interpretiert werden. Niemand wird gezwungen, Kinder zu bekommen. Vielmehr reflektiert diese Politik die konservativen Werte der russischen Regierung und vielleicht auch von Teilen der Bevölkerung, zeigt damit eine bewusste Abkehr von diesem progressivistischen Zeitgeist, der bei uns zum Industriestandard geworden ist. Die Kampagne für kinderreiche Familien in Russland ist daher nicht nur eine demografische Maßnahme, sondern auch Teil einer größeren Anstrengung, das Land als moralisches und kulturelles Gegenmodell zum Westen zu positionieren. Und wenn wir bei der Demografie sind, müssen wir uns immer vor Augen halten, Russland hat eine schrumpfende Bevölkerung und ein riesiges Gelände. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Argument gegen jene Behauptung, dass Putin da im Begriff sei, die Sowjetunion zurückerobern zu wollen. Gelände haben die Russen genug. Die Frage ist, wer bevölkert das? Und Sie können auch von den ganzen Jahrgängen her, von den Jungen, können Sie gar nicht eine Armee bestücken, die in der Lage wäre, derartige Operationen durchzuführen, wie das da im Westen immer wieder von einigen Sandkassenstrategen an die Wand gemalt wird. Also die Demografie ist hier schon ein Schlüsselfaktor, das muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Neues Gutachten zeigt, Iman Khelif ist ein Mann. Iman Khelif, der kürzlich eine Goldmedaille im Frauenboxen bei den Olympischen Spielen gewonnen hatte, wurde durch ein medizinisches Gutachten als biologischer Mann identifiziert. Die Untersuchung, die bereits im Juni 2023 durchgeführt wurde, zeigt, dass Khelif an einer, jetzt muss ich ganz genau hinschauen, 5-Alpha-Reduktase-Defizienz leidet. Diese genetische Abweichung gibt es nur beim Mann. Ist ein Skandal, wenn biologische Männer in Frauenwettbewerben hier einfach die Medaillen abräumen können. Das ist frauenfeindlich und das hindert natürlich die Frauen, die jahrelang an ihren Sportkarrieren gearbeitet haben, daran, eben die verdienten Früchte einzuheimsen, wenn da einfach einer da so reingrätscht. Letzte Meldung darf man nicht außer Kraft setzen, beziehungsweise aus dem Blick rücken, das ist das richtige Wort, verzeihen Sie. Die Kamala Harris, die setzt auf ziemlich zwielichtige Methoden im Wahlkampf. Ich würde sogar fast davon sprechen, dass sie einen Angriff auf die Demokratie, wenn auch nicht intendiert, so zumindest in der Folgewirkung ihrer Handlungen in Kauf nimmt bzw. vorantreibt. Worum geht's? Zum einen, und das ist nichts Neues, zum einen gehörte sie zu jenen Politikern, die die mentalen Defizite von Präsident Joe Biden jahrelang verschleiert und vertuscht haben. Sie hätte es ja sagen können, dass der Mann nicht mehr ganz fit ist, wie man dann plötzlich in einem kollektiven Wahrheitsanfall nach dem Fernsehduell gegen Trump sagte, als man den Wahltermin näher rücken, bedrohlich näher rücken sah. Wo war eigentlich in all der Zeit die Kamala Harris, die sich heute so lächelnd und skurril lachend von ihrem einstigen Chef distanziert? Das ist unglaubwürdig, und mit diesem Verhalten hat sie natürlich den Funktionsbestand der amerikanischen demokratischen Institutionen, da ist das Präsidentenamt etwas ganz Wichtiges, ganz klar und glasklar beschädigt. Zum Zweiten ruft sie jetzt dazu auf, den Supreme Court auszubauen, die Macht der Richter zu vergrößern. Das ist übrigens eine Maßnahme, die in Venezuela auch Präsident Maduro hier angewendet hat. Das sind Praktiken, die darauf abzielen, die Demokratie einzuschränken. Das muss man sich auch vor Augen führen, wenn man diese Kandidatin beurteilt. Das heißt immer, Donald Trump sei gegen die Demokratie. Warum eigentlich? Weil er nicht die Meinung vertritt der Regierenden, der herrschenden Kreise in der EU, wo wir ja gesehen haben, was sie unter Demokratie verstehen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit Demokratie, wenn man sagt, wenn der eine gewinnt, ist es Demokratie, und wenn der andere, der genauso demokratisch ist, nicht gewinnt, hat einfach eine andere Meinung, dann ist es keine Demokratie. Ich meine, das ist keine Demokratie. Meine Damen und Herren, also nicht Trump ist hier der Totengräber, sondern Kamala Harris. Aber solche Nuancen scheinen da bei unseren Medien nicht auf wahnsinnig viel Widerhall zu stoßen. So sie es denn überhaupt zur Kenntnis nehmen wollen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. International für heute Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, und Sie sehen im Hintergrund etwas aufglitzern, die Schneelandschaften oberhalb von Sochi hier auf dem einstigen Olympiagelände der Winterspiele 2021, wo die Architektur allein ja auch eine Art Liebesbezeugung an die Vereinigten Staaten von Amerika darstellt. Denn wenn Sie sich all diese Hotelkomplexe anschauen, etwas im Disney-Modus, dann können Sie sich einfach des Eindrucks nicht erwehren, dass Präsident Putin hier auch ein architektonisches Manifest setzen wollte zugunsten der USA, da man könnte sich diese Hotelkomplexe genauso gut in Aspen, Colorado oder in irgendeiner dieser US-Resorts vorstellen. Alles Gute, einen schönen Tag, bleiben Sie zuversichtlich, und ich bin zuversichtlich auch an dieser Konferenz. Ich glaube, der Wille zur Zusammenarbeit ist viel größer, als da die politischen Wirrköpfe uns täglich einzureden versuchen. Machen Sie es gut und lassen Sie sich davon auf keinen Fall runterziehen. Bis bald.